Work, Life, Power. Dein Podcast für ein erfülltes Arbeitsleben. Ich bin Nora Schweiker und begleite dich auf deinem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit im Job. Bist du bereit, dein berufliches Potenzial voll auszuschöpfen? Dann lass dich von spannenden Geschichten inspirieren und praktischen Tipps begeistern.
Ich würde erstmal generell sagen, dass es nicht unbedingt weiblich-männlich gibt. Ich glaube aber schon durch diese Prägung, dass Frauen grundsätzlich erstmal einen sehr anderen Führungsstil haben, der deutlich, ich würde fast sagen, menschlicher ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Work-Life-Power-Podcasts. Ich freue mich mega, dass Maren Merken heute dabei ist. Hallo, liebe Maren.
Genau. Hallo.
Die können dich nicht sehen, aber ich habe deine Hand gesehen. Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast. Und wir wollen heute ein bisschen mehr über dich erfahren. Du bist Unternehmerin und auch, wie ich finde, eine noch sehr junge Unternehmerin. Und wir wollen so ein bisschen.
Sehr gern.
Und wir wollen auch ein bisschen über die Herausforderungen als Unternehmerin, gerade als Frau, sprechen. Magst du dich zu Beginn erstmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Maren Merken, eigentlich Maren Aline Merken, aber mit der Alliteration hat businessmäßig immer besser funktioniert. Ich bin gelernte Sprach- und Literaturwissenschaftlerin eigentlich ursprünglich, habe lange als Journalistin gearbeitet und mittlerweile Unternehmerin. Ich muss da mal ein bisschen lachen und ich habe auch lange gebraucht, mich selbst so zu bezeichnen. Weiß ich auch nicht, weil es immer so gefühlt ein hochtreibender Begriff, trabender Begriff ist, aber es ist ja eigentlich einfach nur bezeichnend, das, was ich tue. Genau, heute führe ich zwei Unternehmen, ja, parallel zwei, fand ich alles so ganz durchdacht, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Marvin Schönberg. Davon ist eins eine Kommunikationsagentur, im weitesten Sinne, ich sage immer klassische Kommunikationsagentur, so klassisch ist an uns eigentlich gar nichts, aber doch, was die Arbeit angeht, oder was unser Scope ist. Es ist eine Kommunikations-/Werbeagentur, Merken Schönberg. Und dann haben wir noch ein zweites Unternehmen, das jüngere, ich sage immer gerne, das ist eigentlich noch sehr startupig, das ist Tourismus Turn, eine Firma, ein Beratungsunternehmen / Wissensplattform, die sich mit dem Thema Digitalisierung, Nachwuchsförderung, Nachwuchskräftemangel in der Touristik beschäftigt.
Ja, genau.
Und das ist ja so ein bisschen beruflichen Sachen auf jeden Fall.
Ja, und das ist ja so ein bisschen das, was uns vereint, wo wir uns kennengelernt haben über die Tourismusbranche, weil ihr da ja auch ein bisschen aufmischt in der Touristik, was ich sehr gut finde, weil ihr auch ein bisschen ein paar Denkanstöße da auch mit reingebt. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Zu Beginn nochmal, was ist denn eigentlich deine persönliche Erfolgsgeschichte? Jetzt gerade so ein bisschen auch auf die beiden vielleicht Unternehmen, um die es oder von denen du gerade erzählt hast, gibt es da eine persönliche Erfolgsgeschichte?
Erfolgsgeschichte. Ich glaube, wir Frauen haben immer so Tendenzen, Erfolg so ein bisschen unter den Scheffel zu stellen, sowieso. Ich merke das auch heute noch nach, wie alt bin ich, 37, 15 Jahren Arbeiten, merke ich immer noch, dass es mir doch sehr schwer fällt, so mir selbst auf die Schulter zu klopfen und auch zu sagen, ja, machen wir gut oder haben wir gut gemacht oder das, da kann ich mich jetzt selbst mal loben. Ich glaube, für mich persönlich jetzt, ne, also ich meine, es geht ja hier um die Person und auch um New und Work und Life, nicht nur um Work. Ich glaube, für mich persönlich ist ein großes Erfolgserlebnis, dass ich als Frau, aber vor allem als Frau aus einem, ich sag mal, familiären Background, der jetzt nicht akademisch ist. Also ich komme aus dem Arbeitermilieu, aus einer Familie, wo ja Eltern sind, die beide nur ein Volksschulabschluss, glaube ich, hieß das damals, Hauptschulabschluss, haben, die beide nur Ausbildungsberufe gelernt haben und wo es jetzt auch bei uns finanziell nicht immer ganz rosig aussah, doch an den Punkt gekommen ist, dass ich Abitur gemacht habe, ich habe studiert, ich habe mich sehr, sehr schnell selbstständig gemacht und habe das immer, würde ich sagen, darf man jetzt sagen, recht erfolgreich getan, auch schon das Freelancen und daraus eigentlich eine Unternehmerinnenschaft geworden ist, ohne viel Beitrag von außen. Also wir haben in beiden Firmen keine Investoren. Das sind zwei Firmen, die ja über eigene finanziellen Invest entstanden sind. Und Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir natürlich auch BeraterInnen haben, einfach weil wir der Meinung sind, dass wenn man nicht alles weiß, man sich Wissen gerne von außen holen darf. Aber lange Zeit viele Dinge gelaufen sind aufgrund von ja Eigenerarbeitung. Und ich, das ist schon was, muss ich sagen, wo ja ich stolz drauf bin, einfach weil es ja, weil das für mich nicht, also für den Background, aus dem ich komme, nicht so gang und gäbe ist und auch in meinem, ich sag mal, Freundinnenkreis oder auch erweiterten Freundinnenkreis, auch Businesskreis, Großteil der UnternehmerInnen, mit denen ich mich so umgebe, entweder ein bisschen Vitamin B von woanders haben oder doch ja einfach auch eine ganz andere Vorbildung haben, als Marvin und ich das hatten. Also ich habe auch davor, war ich schon selbstständig, also das ist jetzt nicht im Konglomerat mit einem Mann entstanden, sondern ich war auch davor solo-selbstständig. Ja, ich habe wenig Input von außen bekommen, außer Wissen und Beratung, aber vor allen Dingen keine finanzielle. Und das ist für mich schon, glaube ich, was, worauf man stolz sein kann. Vor allen Dingen jetzt in Zeiten, wo Agenturen und Kommunikationsunternehmen immer wieder wegsterben oder zumachen müssen und es bei uns eigentlich doch konstant gut läuft.
Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, woran das liegt, dass es irgendwie Frauen schwerer fällt, auf sich stolz zu sein? Du hattest das ja eben auch nochmal gesagt. Und was hast du vielleicht auch dafür getan, dass du damit, sag ich mal, heute mit breiter Brust rausgehen kannst und sagen kannst, ich bin stolz darauf, dass ich das so weit gebracht habe und geschafft habe?
Also erstmal würde ich nicht sagen, dass ich heute mit breiter Brust rausgehe und das sagen.
Nein.
Leider. Ich bestärke gerade junge Frauen immer wieder, das zu tun. Ich kann meine Frauengeschichte immer nicht so ganz losgelöst von diesem Background sehen, deswegen habe ich es auch erwähnt. Also ich glaube, Frauen generell, also was heißt Glaube? Ich glaube, es ist eine Mischung aus Glauben und auch Wissen, weil ich mich natürlich sehr viel mit dem Thema Feminismus auseinandersetze und auch was generell Frauen für Chancen oder Nichtchancen haben, auseinandersetze. Also zum einen ist es sicherlich Aufwachsen im Patriarchat und in einer Gesellschaft, die komplett für Männer geformt ist, in jeder Hinsicht, ob Service-Gedanke, ob medizinische Versorgung, alle diese Themen sind ja eigentlich auf Männer gemünzt in unserer Gesellschaft. Und das sind so ganz viele Sachen, die wir, glaube ich, wenn man sich nicht da beschäftigt mit, merke ich auch immer wieder, auch bei unserem recht jungen Team und sehr weiblichen Team, vielleicht gar nicht so weiß oder einfach verinnerlicht hat, ohne zu wissen, was da eigentlich ist und was da eigentlich passiert. Das ist natürlich ein großer Aspekt. Dann glaube ich diese klassischen Rollenthemen und das ist auf jeden Fall auch was, wo meine Generation wahrscheinlich so mit die erste ist, die es deutlich bewusster sich damit auseinandersetzt. Ich denke, die Generation, die jetzt folgt, sei es die Gen Z oder auch die ganz danach jetzt Gen Alpha, die danach kommt, ein deutlich freieres Leben führen wird. Aber ich bin schon noch so, obwohl ich eine sehr feministische Mutter und auch einen sehr feministischen Vater habe, trotzdem natürlich in Schule, Schulbüchern und überall aufgewachsen mit diesen klassischen Rollenbildern von Frauen. Jetzt nicht in deinem Herz, sondern Mädchen sind, dürfen nicht laut sein, nicht anstrengend sein, dürfen nicht harte Kante zeigen, weil sie dann ja hysterisch, zickig, anstrengend sind. Also ich glaube, könnte ich jetzt wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden. Ich glaube, es sind ganz viele Parameter, warum Frauen mehr Schwierigkeiten haben mit sowas. Es hat sicherlich auch immer noch damit zu tun, auch in der heutigen Zeit, in der wir deutlich aufgeklärter sind, dass Männer ihre Pole Position gerne auch immer noch nutzen, um Frauen klein zu halten. Ich meine, wir werden jetzt, um den Shift hinzukriegen zur Touristik, ich glaube, weltweit sind ungefähr 70% der in der Touristik arbeitenden Frauen, aber in deutlich mehr Berufen, die niedrig angesiedelt sind. Heißt, kommen wir in den Bereich ja Teamlead, dann gibt's da auch noch ein paar, aber sobald wir auf ein C-Level gehen, gibt es kaum Frauen und das hat natürlich auch die Gründe, dass eine sehr männlich geprägte Gesellschaft auch daran interessiert ist, dass das nicht so ist. Weil es natürlich in dem Moment, wo dir jemand was wegnehmen will, wirst du bissig. Ich wollte jetzt gerade stutenbissig sagen und das ist auch so ein Ding in so Sachen, wo ich nicht immer reinfalle und wir haben gerade so einen Workshop zum Thema auch Ausdruck und Sprache gesagt in dem Bereich. Das ist genauso wieder so ein Begriff, stutenbissig. Das ist an uns anerlernt, dass Stuten weiblich Pferde sind so und wir übertragen das so in unseren Alltag.
Ganz kurz als Ergänzung, in Führungspositionen in der Touristik ist es tatsächlich knapp 1/4, die Frauen halt von Frauen belegt ist, also deutlich weniger. Das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, sind das auch Herausforderungen, die du dir, also ne, du hattest ja auch eben gesagt, das Thema auch mit Männern, wie gehen Männer eigentlich mit Frauen um, gerade die in Führungspositionen sind, dieses, du sollst nicht so laut sein, du sollst dich eigentlich eher zurückhalten. Sind das Herausforderungen, die du auch als Unternehmerin gemacht hast in dieser, sage ich mal, männergeprägten Welt.
Ja. Auf jeden Fall. Also mein Geschäftspartner ist ein Exemplar, was sich sehr viel damit beschäftigt. Der macht sicherlich auch nicht alles richtig. Es gibt auch immer wieder Konflikte zwischen uns, aber eher, also ich glaube, es ist oftmals wegen, ja, weil eine Sensibilisierung fehlt für sowas, obwohl er zum Beispiel sehr sensibel schon agiert mit so Themen, weil er es auch muss mit 14 Frauen oder so im Team. Gerade als ich habe angefangen als Journalistin bei der Rheinischen Post in Düsseldorf, im Lokalteil quasi als kleine Freelancerin, freie Mitarbeitende. Also da sind mir, das ist es mir schon, und da war ich auch quasi Freelancer, ist ja für mich im weitesten Sinne auch ein Unternehmertum, auch wenn das gerne so abgebügelt wird, weil alles, was ein Unternehmer macht, machst du da auch, eine Unternehmerin macht. Angefangen von Interviews, die ich führen sollte, wo der Mensch einer großen Bank, Mann einer großen Bank, der da vor meinem Mikro war, gesagt hat, ob ich die Praktikantin wäre oder ob ich denn die Zeitung austragen würde, über Politiker, männliche Politiker, die mir im Zuge von der Berichterstattung eine Visitenkarte zugesteckt haben und gesagt haben, falls ich mal nächtlichen Besuch wünsche, bis hin zu heute deutlich, ich glaube, mittlerweile habe ich ein Standing in der Branche, im weitesten Sinne, ich finde es immer schwierig, weil nicht jeder in der Branche wird uns kennen, aber ja, in der Branche, in der wir arbeiten oder mit denen, bei KundInnen, mit denen wir arbeiten, auch ein Image, was frauenfeindlich ist, Haare auf den Zehen, klare Kante, bei der muss man aufpassen, die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, das trage ich allerdings mit stolz geschwellter Brust, aber selbst in dieser Branche und nicht nur in der Touristik, aber auch in den anderen Branchen, in denen wir arbeiten, kommt es noch vor, dass wir KundInnen haben oder potenzielle KundInnen, die lieber mit Marvin sprechen als mit mir.
Krass.
Die, es gibt immer noch E-Mails, wo ich mit jemand diskutiere und dann mir unterstellt, ich habe keine Ahnung, sie würden gerne mal mit ihm dazu sprechen. Kommt dazu, dass ich fast sechs Jahre älter bin als Marvin und deutlich länger in dieser Branche arbeite. Aber da kommen wir ständig mit in Berührung. Das sind Sachen, also man kämpft da so ein bisschen gegen Windmühlen. Ich weigere mich da aufzugeben. Also man hat ja auch so Momente, wo man sich denkt, so ja egal, dann macht er es halt oder dann halt nicht. Aber das versuche ich mir immer so ein bisschen beizubehalten, dass diese Resignation nicht passiert. Auch weil ich glaube, das ist wichtig, einen Weg zu ebnen für jüngere Frauen. Mhm. Aber grundsätzlich, also ich glaube, mit Frauenfeindlichkeit oder fehlender Gendergerechtigkeit kommt jede Frau in egal welcher Branche, aber in der Touristik, um darauf zurückzukommen, deutlich häufiger noch in Berührung und immer wieder im Kleinen von Sexismus über inadäquate Sprache, über das Gefühl, wird nicht ernst genommen. Ich glaube, da kann sich keiner frei vormachen. Und ich weiß, es gibt ganz viele Frauen mittlerweile in der Touristik, die Lanze brechen und die auch begriffen haben, weil wir dieses Miteinander mit Männern ja auch brauchen. Das sehe ich auch so. Aber es gibt auch noch genug, die den Kopf wegducken, weil sie um die Problematik wissen. Und das ist ein bisschen schwierig.
Ja, voll. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, umso älter, also wir sind jetzt, ne, ein Jahrgang, ich bin zwar zwei Jahre bin ich älter.
Was bist du für ein Jahrgang?
85.
85, ja, okay.
Dennoch finde ich, dass sich das mit dem Alter zumindest ein bisschen geändert hat, dass man zumindest nicht mehr dieses, also das geht mir zumindest so, dass ich das Gefühl habe, ich werde zumindest ernster genommen, was ja auch traurig ist, dass es mit dem Alter dann irgendwie auch so einhergeht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass auch gerade natürlich dieses Thema, ne, wir sind irgendwie beide zwei blonde Frauen, dass da dann auch oft immer so dieses, also gerade als ich noch jünger war, Ende 20 und die erste Führungsposition hatte, da war das dann oft auch, dass ich nicht so richtig ernst genommen wurde und
fand
ich immer echt schwer.
Ich glaube gerade dieses, also ich glaube, das sind ganz viele Parameter, so wie du gerade schon gesagt hast, wir sind zwei blonde Frauen, also ich glaube, das sind Unterschiedssachen. Das ist einmal so eine Altersthematik, da muss ich sagen, haben Männer teilweise, glaube ich, auch ein Problem, also gerade bei diesen alten weißen Männern, dass alte weiße Männer bei Menschen, die jung sind, sich oft nicht erzählen lassen. Die wollen quasi den Spirit von dieser Gen Z, weil sie ihn brauchen im Marketing zum Beispiel, aber eigentlich wollen sie sich von jemand, der Mitte 20 ist, nichts erzählen lassen, weil sie es ja alles besser wissen. Aber bei Frauen, glaube ich, ist so eine Kombination. Alter ist ein Thema, Aussehen ist auf jeden Fall auch ein Thema. Also Attraktivität ist bei sowas, früher wurde immer gesagt, dass Attraktivität so ein Türenöffner ist. Ich sehe das auch so in vielen Dingen. Ich glaube, dass man das Gutaussehen in Dingen weiterbringen kann, auch wenn es vielleicht nicht der richtige Weg ist. Aber das ist genauso ein ganz, ganz negativer Aspekt. Das weiß von Menschen, wenn man schlank sich ist, auf seine Kleidung achtet, blond ist, irgendwie feminin aussieht, oftmals dann auch verurteilt wird dafür. Bei mir kommen so Sachen dazu, also die mich nicht sehen, aber sehen mich vielleicht auf dem Foto. Ich bin ja sehr stark tätowiert. Auch sowas, also auch das als Optik, so das ist so, ist in dieser alten Riege immer noch nicht gleichzusetzen mit Seriosität, obwohl das natürlich überhaupt gar nichts mit meinem Know-how zu tun hat, ob ich jetzt ein Gesichtstattoo habe oder nicht. Ja. Aber das auch da, also ich mal so anonym gesprochen, wir waren schon auf Tagungen, wir tragen halt dann kein Jackett, wir waren schon auf Touristiktagungen, irgendwie mit unseren Adios Beaches Shirt, und dann hat man so gehört, ja, wir sind eigentlich diese WerkstudentInnen mit diesen Shirts, die hier rumlaufen, so. Wo ich mir denke, so, selbst wenn ich 25 wäre, ich meine, ich habe Leute im Team, die sind von 2002, die machen einen super Job. Scheißegal, ob ich ein T-Shirt anhab, komplett tätowiert bin und grüne Haare, hat das ja überhaupt gar nichts mit meinem, ja, mit meinem Know-how zu tun. Das muss ich sagen, ist in meiner anderen Branche, also in der Agenturbranche an sich, deutlich, deutlich weiter schon. Also gerade hier in Berlin, ne, also ich wohne in Berlin, da auch in den Agenturen, in denen ich vorher gearbeitet habe, da war scheißegal, welche Haarfarbe du hast, du konntest ein Gesicht tätowiert sein, gepierst, alle haben sich geduzt, keine Ahnung, hat so irgendeinen Spitznamen, komische Hobbys. Das hat nie jemand irgendwie da an deinem Know-how gezweifelt. Das ist meist auf der sehr konservativen Seite konzernbezogen oder halt in der Touristik, die ist halt einfach auch sehr konservativ.
Ja, ja, voll, voll. Ja, definitiv. Ich wurde auch letztens auf der letzten Tagung, auf der ich war, als ich ein Shirt anhatte, wurde ich auch auf mein Tattoo angesprochen, was das denn da auf meinem Arm wäre. Da war ich auch, dass ich sagte so, oh, okay, fällt mir selber irgendwie gar nicht mehr auf, aber andere sind da, ja, wie du schon sagst, es wird von vielen noch als irgendwie unseriös irgendwie abgestempelt. Du als Führungsperson, gerade jetzt auch du hast eben schon mal so ein bisschen gesagt, Marvin hat es vielleicht nicht immer so ganz leicht mit euch als viele Frauen. Was würdest du sagen, machst du als Maren, als Frau anders in der Führung, als jetzt vielleicht Männer jetzt mal über den Kamm geschert irgendwie anders machen?
Also per se bin ich eigentlich kein Fan davon zu sagen, das ist weiblich und das ist männlich. Ich halte auch nicht von diesem weibliche-männliche Energiekacke, weil ich glaube, dass es viel davon anerzogen ist. Genau aus diesen Gründen, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Rollenbilder, gesellschaftliche Stigmata. Ich würde erstmal generell sagen, dass es nicht unbedingt weiblich-männlich gibt. Ich glaube aber schon durch diese Prägung, dass Frauen grundsätzlich erstmal einen sehr anderen Führungsstil haben, der deutlich, ich würde fast sagen, menschlicher ist. Und das hat sicher auch mit Image zu tun, mit Rollen, weil Männer sollen immer der harte Hund sein und sollen irgendwie der Geschäftsmann sein und der bei einem Handschlag Geschäft irgendwie draußen bei einer Kippe 50.000 Euro unterschreibt, und auf der anderen Seite halt sollen die nicht, lässt man nichts durchkommen, lässt Sachen nicht an sich ran. Und Frauen haben ja einfach zugeschrieben dieses Image von sanfter, viele HR-Leute sind Frauen. Ich lass mal so stehen, ob das wirklich so ist. Ich glaube, das ist eine Anlage-Umwelt-Thematik. Also, da kommt mir mein altes Abi in Pädagogik zugute. Ich glaube, das ist nicht per se so. Was man ja auch sehen kann ich meine, es gibt ja ganz viele Studien darüber, und man weiß ja, dass wenn in einer Führungsetage unter 30% oder unter 33% nur Frauen sind oder unter 33% oder 30% die marginalisierte Gruppe, sage ich mal, ob das jetzt Frauen oder Männer sind, dann passt die niedrigere Gruppe sich an die höhere Gruppe im Habitus an. Und ich glaube, Frauen haben grundsätzlich auch eine sehr starke Tendenz, merke ich immer wieder, ich mache ganz viel so Weintasting bei so Businessfrauen, teilweise DAX-Unternehmen und so, dass viele Frauen ab einem gewissen Alter, wenn sie eine gewisse Ebene erreicht haben, eigentlich zu einem alten weißen Mann im Frauenkörper werden. Die machen eigentlich genau das Gleiche. Die, anstatt Frauen zu fördern, anstatt sich irgendwie durchzusetzen, fahren die auch einmal im Jahr nach Sylt, nach Ibiza und von mir aus nach Dubai, sind in irgendwelchen Businessclubs, wo sie alle die gleiche Farbe tragen und lassen Frauen durch die gleiche Scheiße warten, die sie gemacht haben, einfach nur, weil sie das auch mussten. Ich glaube, dass ich als Frau, ehrlicherweise kann ich es gar nicht so sagen. Ich glaube, dass ich als Maren.
Sagst du als Maren?
Ich als Maren habe einen relativ regressiven Führungsstil, glaube ich, was mein Team angeht. Und einen relativ progressiven, was Kundinnen angeht. Ich glaube nicht, dass das ein Frauen-Männer-Ding ist. Also ich glaube, dass das vielleicht anerzogen ein bisschen ist, aber für mich ist, wenn ich das Gleichgewicht Kunde, Kundin, Team haben, wird mein Team immer schwerer wiegen. Ich halte ganz wenig von diesem Kundin ist Königin, weil ich glaube, es kommt aus einer Zeit, wo Dienstleister so ein bisschen dieses Kopfneigen Sklavenarbeit hatte, um es mal hart zu sagen. Wir arbeiten als DienstleisterIn auf Augenhöhe und als PartnerIn mit unseren Kundinnen zusammen. Und die Kundin bringt das Geld, die haben einen Anspruch und das ist in Ordnung, aber die kaufen uns auch aufgrund unseres Know-hows ein und aufgrund unseres Wissens. Und deswegen erwarte ich, dass sie auch unsere BeraterInnen-Leistung annehmen und ich erwarte auch einen gewissen Umgang mit unserem Team. So, das heißt, bei einem Konflikt zwischen Kundin und Team gucke ich mir das an und bin aber tendenziell, würde ich sagen, jemand, der sich sehr schnell vor oder hinter oder neben das Team stellt und da Grenzen zieht. Ich glaube, ich habe ganz viel gelesen über Führung und ich habe ganz viel natürlich auch in Jobs. Ich habe mich zwar früh selbstständig gemacht, aber war zwischendurch immer wieder in großen Agenturen auch, da auch in Führungspositionen auch Input bekommen, wie man Unternehmen führt, und ganz, ganz vielen Sachen davon gehe ich überhaupt nicht konform. Ich glaube, dass ich einen sehr menschlichen Führungsstil habe. Ich glaube, dass ich Männer würden sagen, sehr weichen Führungsstil haben. Das finde ich aber gar nicht. Ich glaube, ich bin sehr, sehr sehr direkt und sehr transparent in der Kommunikation. Ich glaube aber, dass Menschen besser arbeiten, wenn sie als Mensch wahrgenommen werden und nicht nur als Arbeitskraft. Und das hat Vor- und Nachteile. Also bei uns im Team glaube ich, dass ich ein sehr großes Vertrauensverhältnis habe zu unseren Mitarbeitenden, die mit mir sehr viele Dinge teilen, die übers Arbeitsleben hinausgehen. Und das ist positiv, weil ich so Dinge mit einbeziehe in meinen Umgang, in Feedback, in Wissen, jemand funktioniert gerade vielleicht nicht so gut, wie er sonst funktionieren könnte. Und wenn ich weiß, privat ist das und das, dann beziehe ich das schon in meine Wertung mit ein. Und auch, wie kann ich hier Hilfestellung geben? Wie kann ich irgendwie dafür sorgen, dass die Person sich wohler fühlt oder vielleicht die Leistung bringen kann? Oder kann sie die vielleicht gerade gar nicht bringen und wir müssen auf eine 4-3-Tage-Woche umstellen? Auf der anderen Seite ist das was dafür sorgt, dass ich extrem viel mit nach Hause nehme, mich sehr, sehr schlecht abgrenzen kann.
Das wäre meine Frage gleich gewesen.
Ja, viel gedanklich und viel emotional mitnehmen und das wirklich für mich auch zu einer relativ hohen Stressbelastung führt, die unabhängig vom Pensum und von der Arbeit ist, viel mit Emotionen zu tun hat. Und ich glaube, das ist dann wieder den Bogen zu stellen, was Männer besser können. Männer können das besser von sich wegschieben. Männer können besser sagen, ja, ich weiß jetzt, Person XY hat das. Ja, okay, aber was hat das mit der Arbeit zu tun? Das kann ich ganz, ganz schlecht. Aber ich bin da vorsichtig zu sagen, ist es weiblich oder männlich? Ich glaube, das ist eine Typsache. Und was da reinspielt, ist sicherlich die Prägung der Gesellschaft, wie männlich und weiblich gesehen wird.
Ja, und ich glaube auch, dass, ich meine, das ist ja auch, ne, Männer wachsen anders auf als Frauen. Ich glaube, dass, wie du eben auch schon sagtest, das ändert sich immer mehr. Und wir sind aber eine Generation, wo es, glaube ich, auch noch so war, ne, so dieses typische, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne, das ist bei Männern einfach noch in unserer Generation auch eingetrichtert worden. Das heißt, die können das natürlich auch ganz anders mit nach Hause nehmen und sich dann entsprechend auch, ne, die Gefühle da vielleicht einfach dann auch abkapseln von dem, was dann irgendwie gewesen ist. Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass es bei dir auch zu einem Stressfaktor führen kann. Du bist Unternehmerin von 2 Unternehmen. Was machst du denn für dich zum Thema Selbstführung und Self-Care?
Meine Lieblingsfrage. Ich hatte vor 2 Wochen ein Interview mit Move for Female Transformation, die gerade vom Wirtschaftsministerium so ein Projekt über Frauen in der Touristik machen. Da kam auch das Thema, was ich Leuten rate. Ich bin ein ganz schlechtes Beispiel dafür, ein ganz, ganz schlechtes. Weil ich tue so fast gar nichts. Deswegen erstmal vorweg, ich halte das für unglaublich wichtig, sich mit dem Thema Self-Care und Eigengenesung und Healing und so zu beschäftigen. Am besten auch schon, bevor es soweit ist, dass man nicht mehr kann. Am besten eigentlich in dem Moment, wo man ins Arbeitsleben geht, irgendwie so einen Ausgleich zu haben und auch zu wissen, was brauche ich vielleicht auch bei Stressbelastung oder so, was mich runterholt oder was mir eine Sicherheit gibt oder was irgendwie das irgendwie ausgleicht. Ich habe das gar nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich, jahrelang nicht. Also ich habe mich mit 22 habe ich angefangen zu freelancen. Und da ging's, und das ist auch wieder wahrscheinlich eine Herkunftssache, vor allem darum, für mich um Geld zu verdienen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, bin ich jetzt gestresst, ist mir das zu viel? Als Freelancer bei der Zeitung, jeden Artikel, den du mehr schreibst, jedes Event, wo du mehr hingehst, verdienst du mehr Geld. Und du hast ja keinen Forecast bei sowas. Und dann, selbst wenn du, ich habe dann irgendwann angefangen, mir zu sagen, ja okay, einen Tag die Woche mache ich frei, weil es natürlich auch Wochenendarbeit ist im Journalismus. Und dann hat jemand angerufen und hat gesagt, ja, irgendjemand an, ein Freier ist krank, kannst du das übernehmen? Und dann denkst du dir, ja okay, halt, einmal mehr halt. Das habe ich ganz, ganz lange gemacht und ich würde sagen, ich war das erste Mal so, ja, kurz vor einer so immensen Stressbelastung, dass da sich vielleicht was ändern muss, da war ich so 26, wo ich dann, wo privat dann Sachen passiert sind, wo ich gemerkt habe, so, das ist jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Damals habe ich auf eine 3-Tage-Woche umgestellt und habe das quasi abgewandt. Ich tue heute immer noch viel zu wenig. Das hat auch damit zu tun, dass mein Tag 24 Stunden hat und ich 2 Vollzeitstellen quasi mache. Ich glaube, dass Sport ein ganz guter Aspekt ist und dass ich kann kaum glauben, dass ich das sage, weil ich mache gar keinen Sport, aber seit so einem halben Jahr wächst in mir irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, vielleicht doch mal mich, meinen inneren Schweinehund zu überwinden und das mal zu machen, weil ich auch bei Marvin sehe, was das für ein Ausgleich für ihn ist. Mhm. Ich muss sagen, dass ich, also viele Leute, die so viel Stress haben, die ziehen ja dann Kraft aus Ruhe, also aus auf der Couch sitzen und nichts machen oder spazieren gehen und so. Ich bin schon jemand, der Energie aus Menschen zieht, die ihm nahe sind. Also ich, das sagen mir auch immer ganz viele, die sagen immer so, ey, wie kannst du mit dem Job noch irgendwie am Wochenende weggehen? Wie kannst du dich noch abends mit jemandem zum Essen treffen und so? Und das ist schon auch trotzdem stressig, aber ich ziehe ganz viel aus Zwischenmenschlichem. Heißt, auch wenn ich so Wochen habe, treffe ich mich abends mal draußen und überwinde mich auch, wenn ich keinen Bock habe. Und ich gehe auch zu den Geburtstagen, wo ich eingeladen bin, auch wenn ich müde bin. Und ich fahre auch im Jahr mit Freunden weg oder fahre über meinen Geburtstag mit vielen Leuten weg, obwohl das nicht wirklich dann vielleicht eine Erholung ist, weil das für mich ganz viel Kraft birgt. Aber ich glaube, ich bin ein schlechter Ansprechpartner, was Stress, gegen Stress ankämpfen und Selfcare angeht, auf jeden Fall.
Was da für eine Frage bei mir aufkommt, ist, wenn du auf deine Mitarbeitenden schaust, wie kriegst du das bei denen hin? Also gerade, man sagt ja auch immer so ein bisschen, ne, als Leader bist du ja auch irgendwie Vorbild letztendlich. Und wie kriegst du das hin, dass wenn du sagst, du kannst dich da so schlecht irgendwie abgrenzen und bist halt oft sehr gestresst, wie kriegst du das hin, dass sie letztendlich dann doch auf sich achten? Achtest du dann verstärkt auf sie oder wie funktioniert das bei euch?
Also ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen können die das alle viel besser. Wir haben ein Durchschnittsalter bei uns in den Unternehmen von 26,6 aktuell, also deutlich jünger, also 10 Jahre jünger als ich. Cool. Die in der Generation aufgewachsen sind, wo Work-Life-Balance und all diese Themen deutlich, deutlich mehr Gewicht hatten und haben. Das heißt, ein Großteil von den Personen, die bei uns arbeiten, machen das sowieso. Also ich müsste jetzt, wenn ich so nachdenke, ohne welche zu benennen, gibt es so ein, zwei, wo ich ein bisschen Auge drauf haben müsste, dass die sich nicht überlasten. Der Rest hat da einen sehr, sehr guten Umgang mit. Das hängt dann auch wieder damit zusammen, was für eine Art von Unternehmen wir sind, dadurch, dass wir mit beiden Unternehmen fully remote sind, also wir halten ja keine Büros, bewerben sich bei uns tendenziell Menschen, die sowieso, sag ich mal, sehr mit sich im Reinen sind zumindest, also nicht, dass sie jetzt keine Probleme haben oder so, aber die wissen irgendwie, wer sie sind und wo sie hinwollen so ein bisschen und sich auch selbst strukturieren können, weil sie das auch müssen in der Remote-Arbeit und demnach großteilig Hobbys haben, die zu einer Work-Life-Balance beitragen. Also bei uns machen super viele Yoga, super viele Surfen und arbeiten auch teils dann halt im europäischen Ausland. Ich glaube, wir haben auch so ein paar, die im Bereich Meditation viel machen. Deswegen glaube ich, ist einmal der Bereich, was kommt von den Mitarbeitenden. Heißt, wir haben viele Leute, die generell sich mit so Themen beschäftigen, mit Selfcare. Und unsere Art der Arbeit zieht auch Menschen an, die in einer bestimmten Nische existieren oder einen bestimmten Fokus haben. Dann die andere Seite. Und das ist, was die Mitarbeitenden nie woanders gearbeitet haben, die aus dem Studium zu uns gekommen sind, die haben, glaube ich, manchmal einen anderen Eindruck, und wenn die das jetzt hören, sagen die vielleicht, stimmt nicht, aber ich habe ja in anderen Agenturen gearbeitet, für eine Agentur oder für Beratungsunternehmen haben wir einen extrem humanen Umgang mit Arbeitszeiten. Mhm. Auch wenn Menschen manchmal das Gefühl haben bei uns, oh, ich bin gestresst, nicht, dass ich das nicht ernst nehme, weil Stress ist ein subjektives Empfinden, aber als ich angefangen habe, in Agenturen zu arbeiten, da war das Usus, dass man 50 Stunden die Woche gearbeitet hat. Es war klar, wenn Pitches waren, dass man über Nacht gearbeitet hat. Man hat es nicht ausgeglichen gekriegt. Es gab keine Überstunden. Ausgleich 4-Tage-Woche hatte man niemals gehört. Und wir haben, also wir versuchen in den Unternehmen Weichen zu stellen, die auf so Themen abzielen. Das heißt, wir haben einen Großteil unserer Mitarbeitenden arbeitet keine 5-Tage-Woche, sondern die meisten arbeiten 32 Stunden, also 4 Tage mit einem freien Tag. Wir haben eine Kernarbeitszeit, die nur von 10 bis 15 Uhr, aktuell eher 16 Uhr ist. Das heißt, in dieser Kernarbeitszeit versuchen wir eigentlich alle Termine, wo quasi Kundengespräche sind oder auch interne Calls, darin abzubilden, damit man am Sommer auch mal um 15 Uhr an See gehen kann oder wenn man morgens einen Arzttermin hat, halt deswegen nicht sich frei nehmen muss. Wenn jetzt super viel zu tun ist, machen wir uns nichts vor, dann arbeiten die auch normale Arbeitszeiten. Aber grundsätzlich ist für uns erstmal nicht relevant, ob die das jetzt ab 15 Uhr dann machen oder halt spät abends oder auch an einem Samstag mal, weil wir auch glauben, dass kreative Arbeit am besten da funktioniert, wo man sich selbst am besten motivieren und konzentrieren kann. Und das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Gestalter, die arbeiten gerne nachts oder morgens um 7. Wir haben andere Leute, die können erst ab 10 wirklich denken. Dann haben wir Wochenendausgleich bei Wochenendarbeit. Also sowas kommt natürlich bei uns vor, dass irgendwie auf Tagungen oder so am Wochenende gearbeitet wird und wir gleichen ziemlich fair aus, um es mal so in den Raum zu stellen, ich kenne das anders aus unserem unserem Arbeitsalltag früher. Und dadurch, dass wir remote sind und wir uns halt nicht sehen, verlangt so ein Job natürlich eine extreme Proaktivität. Mhm. Heißt auch, also damit haben viele am Anfang Schwierigkeiten, aber damit auch ein sehr, sehr viel Autonomie. Und wenn man autonom arbeitet, dann kann man sich durchaus auch da rausziehen, wo man sich rausziehen möchte oder sich das so schieben, wie das ist. Wir arbeiten natürlich trotzdem, wir arbeiten alle viel und die arbeiten alle super und die leisten ordentlich was, schaffen was weg. Aber da kommt dann die Person raus, die auch lange selbst in so Sweatshops gearbeitet hat. Manchmal, bei manchen würde ich mir manchmal wünschen, dass die vielleicht mal einen Tag so arbeiten müssten, auch wenn ich gut finde, dass es nicht mehr so ist, wie das früher war, weil ich glaube, dann fällt das auf. Wenn Leute von anderen Agenturen zu uns kommen, dann merken die meistens, was für eine Freiheit sie bei uns haben und was wie flexibel das eigentlich gestaltet ist. Oder wenn Leute, die nach dem Studium bei uns sind oder für den ersten Job, dann woanders hingehen und in der klassischen Agentur anfangen, dann habe ich ganz oft Leute, die danach sagen, so, oh, hätte ich das gewusst. Deswegen, also ich glaube, unsere Seite tut sehr viel dafür, dass Platz im Leben ist für einen Ausgleich, aber wir haben auch ganz, ganz tolle Leute, die einfach sich schon sehr proaktiv mit dem Thema beschäftigen, Self-Care. Und das ist sicher eine Generationssache auch.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn du schon sagst, hier 26,6 ist euer Durchschnittsalter, also das ist ja definitiv wirklich nochmal eine andere Generation. Also ist bei euch, das habe ich richtig verstanden, ihr habt wirklich 32 Stunden ist eure quasi Vollzeitbeschäftigung? Oder nee,
wir haben Vollzeitstellen, okay. Also Marvin und
okay.
Ich. Und generell wir immer nur eine Person, die das noch gemacht hat und die anderen hatten 32 Stunden. Jetzt haben aber gerade mehrere umgestellt auf Vollzeit und das ist denen auch zum Beispiel, das ist auch ein Thema, das ist denen eigentlich erstmal so, ist denen das frei überlassen. Also wir machen immer Vollzeitverträge, 40-Stunden-Verträge,
ja.
Und die kriegen dann einen Nachtrag, auf welche Arbeitszeit wir uns geeinigt haben. Und das war jetzt lange Zeit zum Großteil 32 Stunden, also 4 Tage. Und dann haben wir, das ist auch der Grund, warum die Arbeitsverträge auf 40 Stunden sind, haben wir quasi Nachträge, mit denen wir relativ flexibel agieren können. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, weiß ich nicht, merke gerade, ich bin gar nicht so viel ausgelastet und ich brauche irgendwie Zeit, weil ich nebenbei noch eine Fortbildung machen will, könnt ihr mich auf 4 Tage runtersetzen, dann machen wir das tendenziell, wenn das möglich ist. Und genauso hatten wir jetzt zum Beispiel 2 Mitarbeiterinnen, die gemerkt haben, sie kommen mit ihren Stunden nicht aus, die haben halt Überstunden, wollen aber vielleicht ihre Themen nicht shiften und die dann proaktiv gesagt haben, sie würden gerne auf 40 Stunden hoch, dann setzen wir die 40 Stunden hoch, solange wie das halt Sinn macht. Also wir haben generell eine relativ transparente Kommunikation, würde ich sagen, in beide Richtungen.
Ja. Okay. Cool. So insgesamt, was du da so alles erzählst, aber das vielleicht auch nochmal so ein bisschen für die Hörenden zusammenzufassen, würdest du sagen, dass, das geht's ja auch ein bisschen in meinem Podcast, dass Arbeit Power schaffen kann und auch dazu beitragen kann, dass ich mich besser fühle. Viele sagen ja immer, oder das, was ich finde, was ja immer noch so ein bisschen auch in der alten Generation hängt, dieses Work-Life-Balance. Ich brauche eine Balance, um mich von der Arbeit irgendwie so zu erholen. Und ich vertrete eher die These, wenn du einen Job hast, der dich halt irgendwie stärkt, dann brauchst du eigentlich keine richtige Balance mehr irgendwie. Klar, man braucht vielleicht zwischendurch auch nochmal irgendwelche Auszeiten, aber...
Ja, ich bin da komplett bei dir. Also ist ja auch, wir beschäftigen uns sehr viel mit New Work. Im New Work ist dieses Work-Life-Balance ja eigentlich auch kein Thema, sondern Work-Life-Blending. Also dieses Ineinanderblenden von Arbeit und Privatleben.
Ja.
Ich glaube, das ist eine Typsache. Ich bin deiner Meinung. Also ich glaube, dass ein Job, der einen erfüllt und ein Job, wo man auch irgendwie, ich glaube nicht, dass es unbedingt mit sinnstiftender Arbeit zu tun hat. Es ist einfach ein Job, der einem Spaß macht, der einen erfüllt, dass der sich so ins Privatleben einbetten kann, dass man natürlich irgendwie auch abends mal mit seinen Freundinnen Wein trinken gehen will, um Gottes Willen, und auch mal Urlaub machen will und so, aber wo das kein so konstanter Stressfaktor sein muss, dass man sagt, ich brauche jetzt dieses Gegengewicht. Also ich bin sehr stressbelastet, ich habe viel zu tun, das stimmt. Aber ich könnte meinen Alltag deutlich stressfreier gestalten, indem ich zum Beispiel mir nicht noch private Sachen aufbürde. Aber für mich ist das, es geht ineinander. Und ich finde, das birgt auch eine unglaubliche Freiheit. Also ich sag mal, ich bin jetzt ab 25.12. bin ich für fast 2 Monate in Asien. Ich habe davon nur 2 Wochen Urlaub. Und ich arbeite da. Und da haben viele denken so, ah ja, ist ja total entspannt, dann arbeitest du da so ein bisschen und so. Ich arbeite da genauso viel, wie ich halt zu Hause arbeite. Und die Leute, die das erste Mal machen, merken dann immer, ist gar nicht so einfach. Aber für mich birgt das trotzdem eine unglaubliche Freiheit, diese Flexibilität zu haben, zu sagen, ich arbeite, aber ich kann abends mal ins Meer springen. Oder ich mache mittags 2 Stunden Mittagspause länger. Oder von mir aus, ich habe auch ein Lunch mit jemandem, der aus meinem Jobkontext existiert. Aber das blendet halt so ineinander. Ich bin festen Überzeugung, dass dieses Work-Life-Balance, also diese Balance-Thema eine Thematik ist, die aus einer sehr alten Ansicht von Arbeit generell kommt. Und ich glaube, dass das nicht mehr existent ist. Also es ist auch so Sachen wie, früher hat man mir gesagt, als ich mein Schlafzimmer eingerichtet hatte, hat jemand gesagt, du kannst deinen Schreibtisch nicht ins Schlafzimmer stellen. Das ist dann zu nah am Bett und dann muss man halt die Tür zumachen können nach der Arbeit und dann geht man halt schlafen und dann ist das, das halte ich für absoluter
Blödsinn. Das habe ich auch noch im Kopf.
Also ich genieße das, also ich finde nicht gut, wenn das Erste, was man ist, vielleicht immer das Handy in die Hand nehmen, aber ich finde es total geil, dass ich morgens, wenn ich richtig müde bin und ich habe keine Calls, auch noch 2 Stunden im Bett arbeiten kann mit dem Rechner und ich habe nicht das Gefühl, dass es deswegen meine Beziehung zu meinem privaten Bett schlechter macht.
Sehr cool. Was würdest du heute anders machen als noch vor 10 Jahren?
Also wir hatten ja kurz vorher einmal, du hast mir ja kurz so ein paar Impulse reingegeben, worüber wir reden. Als ich das gelesen habe, hat mir kurz mein Atem gestockt, weil mir klar geworden ist, dass ich deutlich mehr 10 Jahre arbeite. Was würde ich heute anders machen als vor 10 Jahren? Ich würde mich nicht mehr so doll verunsichern lassen, glaube ich. Also ich bin immer ziemlich meinen Weg gegangen, aber ich habe zum Beispiel, ich hatte mal einen Chefredakteur, der hat zu mir gesagt, du bist für diesen Job geboren, du hast nur zu viel Skrupel, weil ich irgendjemand nicht in eine Pfanne hauen wollte in einem Artikel, der sich scheiße benommen hat. Und das waren so Sachen, die mir lange so im Nacken saßen. Ich dachte, okay, du musst jetzt einfach dieses Emotionale ablegen, du musst jetzt irgendwie härter sein und das nicht zulassen. Und heute bin ich der Meinung, das ist absoluter Blödsinn. Ich glaube, das, was mich auszeichnet als Führungsposition, aber auch als Sparringpartner für Kundinnen, ist, dass ich klare Kante zeigen kann, dass ich auch sagen kann, bis hier und nicht weiter oder das kostet Geld und wir machen das jetzt nicht so. Aber auf der anderen Seite genauso sagen kann, ey, ich verstehe das total und ich finde es schwierig oder ich lass uns doch nochmal darüber reden oder so eine Tür offen halten, zum Beispiel, wenn jemand ein Unternehmen verlässt und zu sagen, hey, aber wenn du nichts findest oder so, komm doch wieder. Das sind so Sachen, das habe ich früher gelernt, dass man so Sachen nicht macht und wenn eine Tür zu, dann ist es so, dass ich heute einen ganz anderen Umgang mit Personal habe und ich würde auch sagen, 80% der Menschen, die zum Beispiel nicht mehr mit uns arbeiten oder nicht mehr mit mir arbeiten, die ich gekündigt habe oder die selbst gekündigt haben, haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu mir und das ist für mich immer ein ganz guter ein ganz guter Scale zu sagen, okay, irgendwas mache ich richtig und ich hätte früher, ich habe nicht so viel auf andere Leute gehört, aber ich habe schon mich verunsichern lassen von Äußerungen. Mhm. Und ich glaube, Leute in meinem Umfeld haben immer das Gefühl, dass ich relativ mutig bin, weil ich früh Freelancer war und so. Ich habe aber, weiß aber, dass ich ein extremer Sicherheitsbench bin, ob es finanziell ist, ob es generell so Dinge sind, die Business betreffen. Und ich glaube, ich würde heute sagen, man kann ruhig noch mal ein bisschen mutiger sein. Am Ende kann nicht so viel passieren, außer irgendwann fährt irgendwas vor die Wand und macht was Neues. Ich habe da schon immer so, vielleicht auch aufgrund meiner Herkunft, irgendwie auf dieses, ja, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt studieren und ich muss das jetzt zu Ende bringen und dann muss ich einen Job anfangen und muss das machen. Und heute denke ich so, hätte schon noch ein paar Sachen gegeben, die ich gerne ausprobiert hätte oder die vielleicht meinen Weg nochmal verändert hätten, wenn ich mich getraut hätte und nicht das Gefühl gehabt hätte, das muss jetzt aber, ich bin jetzt schon XY Jahre alt oder so. Das hole ich dann jetzt alles nach.
Ja, sehr gut. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Dich und dein Unternehmen oder deine beiden Unternehmen?
Verkauft, nein, Schatz.
Alles für ein Exit. Weiß ich
nicht. Ja, also was ich noch nicht gesagt habe, ich bin jetzt bald raus, nein. Ich kann das nicht so sagen. Ich kann nicht sagen, wo ich die Unternehmen sehe. Also für mich gibt's, ich glaube auch, dass wo sieht man sich in 5 bis 10 Jahren, ist für mich auch eine Frage aus der alten Arbeitswelt. Das ist voll. Auch für mich was man in, ich finde es ganz, wenn Leute sowas in einem, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben in einem Vorstellungsgespräch gefragt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Also da muss ich, also firmentechnisch erstmal gesehen ist eine Fluktuation in unseren Branchen extrem. Gerade in der Kommunikation verändert sich gerade viel. Es gibt so viele MitbewerberInnen auch, die auch in anderen Branchen tätig sind, die gerade irgendwie Türen zumachen müssen, weil unsere Jobs, also in der Kommunikation, werden immer komplexer. Es gibt immer mehr Anspruch an, wir müssen jetzt alles können, TikTok, Podcast, keine Ahnung was, KI, dies und das. Aber wir dürfen nicht mehr Geld nehmen. Ganz im Gegenteil, wir müssen immer weniger Geld nehmen. Deswegen sehe ich auch schon da Risiken. Ich glaube, wenn wir das gut weitermachen mit einem guten Bauchgefühl und guten Input von außen, dass wir das überleben können, da mache ich mir eigentlich nicht so Gedanken. Aber würde ich trotzdem ungern eine Prognose abgeben, wie es mit den Firmen weitergeht, weil ich glaube, das hat ganz viele äußere Einflüsse. Wenn ich das im Hinblick auf die Touristik sehe, dann würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass wir einen großen Schritt weiter sind. Wir müssen jetzt, also auch du hast am Anfang gesagt, ihr mischt da ordentlich was auf. Jahrelang kannten uns nur wenige, jetzt kennen uns ziemlich viele und dann hatten wir so einen Peak und jetzt fängt es so an, dass es Leute gibt, die nicht mit uns arbeiten wollen, weil wir mit allen arbeiten oder die so anfangen, sich zu stören an Dingen. Und das ist eine Meinung, die auch sehr gestrig ist, weil in anderen Branchen ist das ganz normal. Wir haben ein Produkt, das verkaufen wir natürlich nicht an eine Person, sondern an 20. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie ein Fußballspiel. Alle kriegen Markentrikots und Markenschuhe und wer die beste Strategie hat, gewinnt. Und diese Markenschuhe und diese Markentrikots sponsert ja jemand oder gibt die bei. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir einen ganzen Schritt weiter sind, auch was Konkurrenzdenken angeht und dass die Branche miteinander irgendwie diesen neuen Weg der Digitalisierung, des New Work, des Feminismus und so gehen kann. Ich habe noch so meine Bedenken, aber 10 Jahre ist natürlich schon ein bisschen Zeit. Und für mich persönlich sehe ich mich auf mehr jeden Fall noch mehr im Ausland, noch weniger arbeiten. Doch, es gibt schon auch Sachen, aktuell mache ich ja sehr, sehr viel, wie darüber reden wir ja gerade, über Führungspositionen, mache ich natürlich viel im Delegieren, im Führen, im Leiten, viel hinter den Kulissen und es gibt schon auch so Themen, die mir sehr viel Spaß machen, ob das unser Podcast ist oder jetzt am Wochenende moderiere ich eine Tagung und das geht ja wieder so ein bisschen zu meinem Ursprungsberuf, dem Journalistischen zurück. Wenn es beruflich für mich ist, dann würde ich schon sagen, ich würde mich wieder ein bisschen mehr auf Bühnen sehen, wo ich nicht mich in den Mittelpunkt stelle, sondern andere anleite. Und privat, ich glaube, es kam alles das Gleiche, wäre ich gern weiterhin glücklich, wie das aussieht. Glücklich und gesund wäre super. 10 Jahre bin ich noch nicht so alt.
Cool. Hast du abschließend noch was? Ich fand, du hattest ja immer noch mal dieses Thema Mut, fand ich irgendwie noch ganz cool, weil das ist, glaube ich, echt was, was auch in unserer Branche fehlt, was vielen Frauen irgendwie auch fehlt. Aber hast du vielleicht abschließend noch mal etwas, was du den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest?
Zu welchem Thema?
Allgemein. Zum Thema, also ja, am besten natürlich Richtung Thema Arbeit, aber ja, es sind ja, also die Hörenden sind ja so sehr gemischt, ne? Also sind sowohl Angestellte als auch Führungskräfte dabei, vielleicht deswegen so allgemein zum Thema ja, Arbeit.
Ich kann das auch zweiteilen. Also Führungskräften würde ich an die Hand geben, dass man auch ruhig mal sich in Frage stellen kann und die Art und Weise, wie man führt, nur weil sowas immer so gemacht wurde, und da haben wir in der Touristik ja viele, die das so sehen, ist es nicht richtig. Ich habe auch Probleme mit bestimmten Sachen, wenn man es vielleicht nicht denkt, die so ganz neu sind, wo ich merke, ich finde da keinen Zugang zu, aber dafür gibt's junge BeraterInnen, die einem da weiterhelfen können. Einfach vielleicht mal über den Tellerrand blicken, vielleicht auch mal in andere Branchen gucken und wie funktioniert das da, weil davon kann die Touristik sich eigentlich so viel abschauen, das machen so wenige. Und vielleicht auch mal auf, also ich muss ihn einmal erwähnen, weil ich den erwähnen muss. Ich stelle ja ungern Leute aus namentlich heraus aus unserer Branche, weil wir für alle arbeiten und ich da immer ein Gleichwert habe. Es gibt eine Person, die mich nachhaltig immer wieder beeindruckt als Führungsposition. Das ist Michael Savang von Altos Reisecenter, vorher bei Reiseland gewesen. Und wer weiß, wo er irgendwann ist. Ich weiß es nicht, wo er noch überall seine Finger im Spiel haben wird. Und was er davor gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber Michael Savang ist für mich eine männliche Person, wo in der Touristik viele Leute hinblicken sollten, wie man gut führt. Der ist total menschlich, er ist total transparent auf Augenhöhe, er ist total fair und ist total offen neuen Konzepten gegenüber. Ist einfach jemand, das ist nicht, weil wir auch mit dem arbeiten, wir arbeiten ja mit ganz vielen, aber es ist auch menschlich jemand, zu dem ich wirklich aufblicke. Und für Mitarbeitende würde ich sagen, ich glaube, gerade Mitarbeitende in der Touristik sollten ihren Wert kennen. Da werden mir jetzt viele gegen das Schienbein treten, weil die sagen, die haben Angst, dass ihnen einer wegrennt. Aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele, ob das im Reisebüro ist, ob das bei VeranstalterInnen ist, Airlines auf den Seiten, gar nicht wissen, was für einen Riesenwert sie gerade haben, weil es in der Branche so einen großen Fachkräftemangel gibt. Und seinen Wert zu kennen, geht immer einher mit für sich einzustehen und Dinge einzufordern. Und das muss nicht immer Gehalt sein, aber es kann auch Flexibilität sein oder es kann auch gehört werden sein. Es kann auch in der Situation, in der man unbegrenzt behandelt wird, zu sagen, so bis hier und nicht weiter. Ich glaube, viele scheuen sich in der Touristik davor, weil sie diese klaren Hierarchien gewohnt sind. Aber das größte Gut, was gerade in unserer Branche gibt, ist die Fachkraft. Und das muss die Fachkraft aber auch wissen. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, ein bisschen mutiger zu sein, vielleicht auch mal einen Finger in die Wunde zu nehmen und einfach nachzufragen, wenn man was nicht so sieht oder nicht versteht. Und darauf müssen Führungskräfte, gute Führungskräfte eingehen.
Cool. Ja. Das ist doch ein sehr schöner Abschlusssatz, wie ich finde. Maren, ich finde es mega, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ja dabei gewesen bist. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt, was wir bestimmt auch gemeinsam noch in dieser Branche bewegen werden. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, ich glaube, du bist ja auch an einem ganz guten Drücker und auf einem ganz guten Weg. So Leute wünschen wir uns ja immer.
I try my best. Auch ganz liebe Grüße natürlich an deinen Partner, den Marvin. Ich habe bewusst dich eingeladen als Female Leader und freue mich, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank. Ja,
danke dir.
Dir gefällt, was du hörst? Dann teile Work-Life-Power mit deinen Freunden und Freundinnen und Kollegen und Kolleginnen. Abonniere jetzt meinen Podcast und unterstütze mich mit einer Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Gemeinsam gestalten wir dein Arbeitsleben neu.